Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hast du eine starke Stimme und eine Botschaft, die gehört werden muss? Dann ist es an der Zeit, deinen eigenen Podcast zu starten. Und wir helfen dir dabei. Hi, ich bin Kim vom Podcast Starke Frauen und gemeinsam mit Sabrina Andorfer habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der dich Schritt für Schritt durch die Podcast-Welt führt. Von der Idee bis zum erfolgreichen Launch bis zur Monetarisierung. Mit über 47 Videos und 17 Worksheets haben wir wirklich an alles gedacht. Du brauchst keine Vorkenntnisse, nur den Mut, deine Geschichte zu erzählen. Melde dich jetzt an und lass deinen Podcast-Traum Wirklichkeit werden. Der Link ist im Beschreibungstext.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. An meiner Seite die wunderbare, die zauberhafte, die fröhliche und die beste Kim aller Zeiten, nämlich Kim Seidler.
Hallo zusammen, an meiner Seite die wirklich sehr fröhliche, großartige, nach im Feierabend hier sitzende Katrin Jakob.
Hallo.
Heute haben wir eine ganz besondere Episode für euch. Wir sprechen mit der Autorin Charlie von Feierabend über eine bemerkenswerte Frau und echte Pionierin, und zwar Beate Uhse. Sie erregte nicht nur durch ihre Liebe zum Fliegen Aufsehen, sondern vor allem mit ihren revolutionären Ansichten zur Sexualität im Nachkriegsdeutschland.
Und einige von euch werden jetzt sich sicherlich fragen, so, hä, Moment mal, da gab es doch schon eine Episode. Richtig, und zwar vor über 5 Jahren, Kim. Es war die Episode 4, die ich mir vorher noch mal angehört habe. Das war eine kleine Reise in die Vergangenheit. Aber Charlie ist eine echte Beate-Expertin, denn sie hat ein Buch über sie geschrieben. Und nachdem sie unsere Beate-Episode gehört hatte, fielen ihr zum einen ein paar Ungenauigkeiten auf, aber auch, dass wir natürlich einiges weglassen mussten. Und kurzerhand haben wir uns entschlossen, sie einzuladen und noch einmal mit ihr über diese besondere Frau zu sprechen, die ja durchaus auch kontrovers gesehen wurde. Wir freuen uns sehr, Charlie, dass du heute bei uns bist, um tiefer in das Leben von Beate Uhse einzutauchen. Herzlich willkommen bei Starke Frauen.
Einen lieben Dank, und ich freue mich bestimmt sogar noch viel mehr als ihr beiden.
Ja, man muss auch dazu sagen, unser Konzept war eingangs von diesem Podcast Starke Frauen ja auch ein total anderes, nämlich wir labern mal ein bisschen und sagen, hier, die Frau haben wir jetzt sichtbar gemacht 10 Minuten lang und jetzt recherchiert man selber. Ne? Jetzt sind wir inzwischen doch seit, ich glaube, du sagtest 100 Episoden, deutlich wissenschaftlicher unterwegs, und da sind wir auch sehr stolz drauf und werden ja auch unterstützt von deinem Bruder. So, Charlie, jetzt aber zu dir. Lass uns gleich mit Beates großer Leidenschaft anfangen, dem Fliegen. Wobei, nein, fang doch ganz kurz einmal an, etwas zu dir zu sagen. Wer bist du, wo kommst du her und was macht dich eigentlich aus?
Kann man sogar beides verbinden. Ich bin in meinem Leben einmal aus einem Job herausgeflogen. Darauf gehe ich jetzt aber nicht näher ein. Auch das ist lange. Also wie lange geht die Folge? Ich bin aufgewachsen im Badischen und habe sehr, sehr viele Jobs gehabt. Ich habe unter anderem eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht in der Traube Thombach, auch im Thombachtal. Ich habe dann danach studiert, unter anderem auch Literaturwissenschaft, Pädagogik und Texttechnologie. Ich habe dann in einigen Verlagen gearbeitet, und mein Wunsch und Traum, deshalb auch Hotelfach damals, war schon immer, auch viel im Ausland eigentlich zu leben und zu reisen. Und ich bin dann in Norwegen gelandet für 6 Jahre, habe dort als Erzieherin gearbeitet und angefangen, dann mein erstes Buch herauszubringen, das komplett anders konzipiert war. Es gibt so, so ein so ein Saying, so ein Scherz unter Autoren, dass du eigentlich anfängst mit der Trilogie im Fantasy-Bereich und ich habe den ersten Band davon fertig. Also, genau, das ist auch meine große Liebe. Also da werde ich auch im SP tatsächlich dieses Jahr auch selber wieder was rausbringen. Freue ich mich auch sehr drauf. Aber mich hat mein Literaturwissenschaftsstudium eingeholt, dann vor ein paar Jahren, als ich für Drömer angefangen habe, historische Romane zu schreiben. Ich habe nämlich als Beendigung vom Studium bereits eine erste Biografie über eine starke Frau geschrieben, damals im Westfälischen über Hertha König. Und genau, das war sehr spannend. Und so schließen sich die Kreise im Leben, wie ich das so oft sich dann eben wieder selbst findet. Und genau, Beate Uhse, das war auch eine Doppelgeburt, auch eine lustige Geschichte eigentlich. Ich habe das bei meiner Agentin damals eingereicht als Idee und ein paar Tagen versetzt, bevor sie auch das an meinen Verlag schicken konnte. Die Idee kam von dem Verlag, die Anfrage an meine Agentin, ob ich dieses Thema nicht machen will. Also Beate Uhse wollte unbedingt durch mich das Licht der Welt erblicken und es ist auch der erste Roman, der über sie jetzt geschrieben wurde von mir.
Du schreibst in deinem Buch, dass diese Liebe in ihrer Kindheit entstand, also die Liebe des Fliegens, ne? Was waren die Gründe für Beate, fliegen zu wollen?
Die Beate, muss ich gerade ein bisschen vorweggreifen, die hat selbst zwei Autobiografien quasi veröffentlichen lassen. Und es gibt noch weitere Biografien, die dann noch später geschrieben wurden über sie. Allerdings hatte sie damals, war sie schon im fortgeschrittenen Alter und wusste ganz genau, was sie auch schreiben lässt über sich, weil damals schon ihr wichtig war, was wird über sie erzählt und gesagt und wie ist die Selbstdarstellung. Und aus der Sparte des Alters heraus betrachtet, verwischen natürlich einige Erinnerungen. Aber beim Fliegen, da hat sie eben dann ganz deutlich auch, das kommt auch in Interviews immer wieder raus, dass sie bereits, als sie als Kind in Ostpreußen auf dem Gutshof aufgewachsen ist, da gab es Piloten, zwei Stück, die haben gefragt, also den Vater, ob sie das brachliegende Feld neben dem Gutshof verwenden dürfen, als Start- und als Landebahn. Damals wollten die eben die Dorfbevölkerung dazu motivieren, dann gegen Geld halt selber auf ihre eigenen Dächer spucken zu können, von oben aus der Luft heraus. Und Beate hat sich dann darum gekümmert, dass die Essen und Trinken bekam und sich so ein bisschen um sie gekümmert und durfte dafür kostenlos mitfliegen. Und immer bedenkt, dass es Viersitzer waren damals und oft wahrscheinlich Pärchen auch damit fliegen wollten, plus Pilot, dann blieb wahrscheinlich schon öfters mal der vierte Sitz eben frei. Und genau, so hat sie dann den praktischen Bezug bekommen zum Fliegen, also das mal richtig gefühlt und erlebt.
Können wir es kurz zeitlich einordnen? Sorry, dass ich unterbreche, weil viele wahrscheinlich gar nicht wissen, in welcher Zeit befinden wir uns eigentlich. Wie alt war Beate da?
Die war da ungefähr, da muss sie 7, 8 Jahre alt gewesen sein. Ich glaube, das kann man da besser einordnen, genau.
1919 geboren, ne?
Ist sie, genau, richtig. Sie ist dann später auf die Schule gekommen, also da war sie im Alter von 12 oder 13, wo sie auf die reformpädagogische Schule am Meer gegangen ist, aber bis dahin war sie eben dann dort auf der Grundschule. Und genau, aber nochmal zum Fliegen zurückzukommen, das war eins, dieser praktische Bezug durch die Piloten, und die andere Geschichte war die, dass ihr Bruder ihr anscheinend so einschlafend sehr oft eine Gute-Nacht-Geschichte von Icarus erzählt hat. Und das hat sie anscheinend auch total begeistert, und irgendwo hat sie mal den Spruch fallen lassen, dass sie das ziemlich dämlich fand, dass Icarus so nah zur Sonne geflogen ist, nach dem Motto, wie kann man nur, ne? Er hat die Warnung bekommen und wie doof muss man denn sein? Also, genau, sie hat es dann sehr wortwörtlich genommen, die ganzen Sagen und Mythen. Aber ja, also sehr früh ist die Liebe.
Icarus hatte Flügel aus Wachs, ne, muss man dazu sagen, und deswegen ist es geschmolzen. Und natürlich auch eine dumme Sache, wenn man zu nah an die Sonne fliegt dann.
Das war ziemlich doof, das stimmt. Genau, die beiden Sachen habe ich auch am Anfang des Romans natürlich mit eingebaut, weil das bei mir auch so ein roter Faden ist. Sie ist auch bis ins hohe Alter geflogen. Ich habe dann eine Zeitzeugin damals, das war ihre letzte gute Freundin eigentlich. Das ist die Frau des letzten Piloten von ihr gewesen. Die habe ich interviewt und die haben die tatsächlich auch in die Schweiz runter begleitet, wo sie gestorben ist damals. Und sie ist auch wirklich, da war Beate Uhse um die 80 rum mit ihr noch geflogen, und dann wurde sie gefragt, traust du dich denn noch mit ihr zusammen zu fliegen? Und dann meinte sie, ja, klar. Also das war eine Leidenschaft von Beate Uhse, und das ist schon fantastisch, also in einem kleinen Flugzeug zu hocken. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gemacht?
Nee, noch nie.
Das habe ich mir gegönnt damals im Vorfeld der Recherche, um auch mein Gefühl dafür zu bekommen. Und
aber das ist ja schon relativ ungewöhnlich. Ich meine, wir reden von, da war sie vermutlich, wir befinden uns in den 20er, 30er Jahren, dass ihre Eltern das auch haben, also zugelassen haben, dass sie das macht, ne? Magst du vielleicht ein bisschen auch zu ihren Eltern noch mal mehr erzählen? Welche Rolle haben die gespielt, Vater und Mutter? Was haben die so gemacht?
Also der Vater war Otto Köstlin, das war ein Landwirt. Und der war sehr pragmatisch, dass so im Vorfeld Beate durfte mit Lederhosen rumlaufen, weil er kam ursprünglich aus dem Württembergerischen. Und nachdem Beate ihre Söckchen oder diese Kniestrümpfe und die Röckchen ein paar Mal zerrissen hat, dann hat er gemeint, jetzt reicht's. Und hat ihr nicht verboten, irgendwo auf Bäume zu klettern, sondern hat ihr eben dann Lederhosen besorgt. Und auch das war sehr außergewöhnlich, ne? Die Mädchen hatten damals in Röckchen rumzulaufen. Sie ist eigentlich sehr Pippi Langstrumpf-mäßig da groß geworden, durfte auf dem Pferd auch zur Schule reiten. War am einfachsten, musste sie keine hinfahren, auch da der Pragmatismus wieder. Otto selber ist als Landwirt, hat er Auszeichnungen bekommen. Also ich habe, da kommt der Literaturwissenschaftler bei mir oft raus, ich habe halt sehr gründlich recherchiert und das ist ja wie so ein Puzzle- und Detektivarbeit auch und es macht auch unheimlich viel Spaß. Wenn die Bezahlung dann bald noch stimmt, dann macht es noch mehr Spaß. Aber das ist halt toll, so Details zusammenzutragen. Und ich habe tatsächlich Details gefunden, dass Otto für gewisse Züchtungen von Weizen ausgezeichnet worden ist. Und das ist halt spannend. Ich habe auch dann die Größe, wie viel Hektar das Gut eben hatte und was wie aufgeteilt war. Also da
toll.
Genau. Mhm. Und also er war auf jeden Fall eine sehr strahlende Figur. Beate Uhse betont auch in Interviews und in diesen Autobiografien, dass sie schon sehr früh dann den Wunsch gehegt hat, Pilotin zu werden, auch wegen Charles Lindbergh. Der ist ja damals als erster auch, eben hat er diese Heldenstücke da vollbracht. Und da hat sie das gesagt und dann haben die anderen sie ausgelacht. Und da meinte der Vater, also jetzt in meinen Worten, Mädel, egal was du werden willst, wenn du daran glaubst und das werden willst, dann schaffst du das auch. Ne? Und ja, das war schon eine sehr prägende Figur. Also ihr Bruder war ein wichtiger Bezugspunkt, ihr Vater und die Mutter war die dritte Frau, die Ärztin wurde in Deutschland. Und ich habe damals halt geguckt, sie hat in Würzburg, kriege ich jetzt Mist, ich muss gleich nochmal gucken, hat ihren Abschluss gemacht. Da war sie auf jeden Fall die allererste, die den Abschluss gemacht hat. Und ich habe mir damals, das kann man sich zuschicken lassen, über Fernleihe, über Büchereien auch, habe ich mir dann ihre Abschlussarbeit zuschicken lassen. Und mit der sie halt dann eben Medizin bestanden hat. Und das war ziemlich schräg, weil sie hat über das Glätten von Kleidungsstoffen hat sie dann quasi ihre Abschlussarbeit gemacht. Also wie die Kleidungsstoffe, wie glatt die sind und dann wie die auf der Haut sind und alles. Und wenn man da noch ein bisschen weiter recherchiert, also man findet über sie auch immer wieder ein paar Sachen, ne? Weil sie eben auch als Ärztin, dann später noch als Kinderärztin in Kiel gearbeitet hat und so. Also sie hatte Erfahrung, sie durfte nicht nur Kleidungsstücke zusammenlegen. Sie war die Erste, die eben dort den Abschluss gemacht hat. Und ich vermute, dass die Profs sie einfach Steine in den Weg gelegt haben. Und halt sie dann, also waren in diesen, das ist so, es sind verschiedene, sind es Dissertationen, glaube ich, heißen die, zusammengefasst. Und die anderen Frauen nach ihr, die haben dann richtig über OPs, über Knochenbrüche und sowas geschrieben. Aber ich glaube, dass sie einfach den Weg bereitet hat. Und es gab ein Zitat von ihr, da war sie in der Lesung gesessen, also die Mutter Margarete. Und dann haben die Profs verlangt, dass die Langhaarigen, so wurden die genannt, doch bitte rauszugehen haben, sonst wird eben die Vorlesung nicht weitergeführt.
Stark.
Also das war auch eine Kämpferin, was sie da direkt vor der Nase hatte. Ne? Und also ziemlich wild, ziemlich eigenständig, bodenständig, trotzdem auch verantwortungsvoll. Sie hat auch ihre Aufgaben zu erfüllen zu Hause.
War ja auch gesetzlich, glaube ich, verankert, ne? Dass die Frauen noch die Care-Arbeit, also zur Hausarbeit machen müssen.
Du meinst Margarete, ja, die hatte auch ihre Aufgaben dann dort. Also die hatten ganz viele.
Aber sie war ja noch Kind.
Also Familien, die da gearbeitet haben, also festangestellte Knechte etc. Und die haben wie zu einem kleinen Dorf neben einem Gut gewohnt. Und die Margarete, also die Mutter Beate, die hat sich um die ganze medizinische Versorgung dort gekümmert. Plus, sie hat eigentlich die Buchhaltung gemacht. Und, was eine große Einnahmensquelle damals war, die Milchwirtschaft. Also, genau. Beate wollte später Pilotin eben werden, hat sich gegen den Willen der Eltern durchgesetzt. Allerdings musste sie sich auf einen Kompromiss einlassen und hat dann eben ein halbes Jahr Hauswirtschaftslehre gelernt. Und das hat sie dann nicht außerhalb gemacht, sondern eben bei ihrer Mutter auch. Und da dann die Köchin krank wurde, musste sie für 18 bis 20 Leute, die dann im harten Kern zu Hause oft gegessen haben, kochen. Und also da hat sie schon gelernt. Und die Mutter meinte so, weißt du, wenn du arm heiratest, dann brauchst du es auf jeden Fall. Und wenn du reich heiratest, dann musst du halt kontrollieren können und checken können. Ne? Und ja, sehr wahr.
Spannend. Beate hatte ja auch zwei Geschwister, ne? Welche Rolle, du hattest jetzt über den Bruder schon erzählt, aber wen gab es da noch?
Es gab Ulrich, den Bruder, den hat sie später nach dem Krieg tatsächlich gesucht. Jetzt greife ich ein bisschen vor in der Geschichte, also nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es ja vom Roten Kreuz aus Aushänge, wo welche Verwandten vielleicht zu finden sind. Allerdings war das natürlich ohne Internet nicht gut organisiert, was es damals noch nicht gab. Und das heißt, sie ist dann mit ihrem Fahrrad tatsächlich von Flensburg oben, wo sie gelandet ist, bis runtergefahren, Württemberg, wo Verwandte früher gewohnt haben, und hat ihn gesucht und dann noch ein Stückchen weiter unten gefunden. Dann verliert sich das ein bisschen aus dem Auge. Also ich habe in verschiedenen Archiven, hat es natürlich auch recherchiert und auch mit der Verwandtschaft, soweit es ging, auch gesprochen. Aber die Beziehung muss früher sehr eng gewesen sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg, sie hat ihn gefunden. Er ist Jurist geworden, also schon damals, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, hat er in Königsberg in Ostpreußen noch studiert. Und dann sitzt er im Württembergischen, glaube ich, später wieder. Ich glaube, das war Reutlingen, wo er später auch stirbt, ganz am Ende. Also der ist auch alt geworden. Aber da passiert nicht mehr viel. Also ich habe da keine Briefe oder irgendwas gefunden. Oder sie erwähnt in keinen Interviews mehr später, dass er dann, ne, als im Erwachsenenalter nach dem Krieg wieder auftaucht. Obwohl ich dann Unterlagen gefunden habe. Es gab damals nach dem Zweiten Weltkrieg für Deutsche, die in Ostpreußen enteignet worden sind, also die flüchten mussten, ne, die bekamen dann so eine Entschädigung quasi. Und da hat er sich drum gekümmert und ihren Teil auch bezahlt. Und danach sieht man auch, dass sie dann wieder irgendwas gekauft hat, also das Geld auch eingesetzt hat. Dann jetzt kann man viele Mutmaßungen stellen, ne, viele vielleicht, woran liegt das? Finde ich immer schwierig. Also mein Buch habe ich hinten auch immer sehr detailliert angegeben, was weiß ich, und wenn ich eine Figur komplett erfunden habe, dass die auch erfunden ist, auch markiert und kenntlich gemacht. Das gelesene Schreiben war mir schon sehr wichtig. Und bei dem Bruder, also ich persönlich vermute, dass er vielleicht auch mit ihr nicht in Verbindung gebracht werden wollte, weil er halt im juristischen Bereich weitergearbeitet hat und ihr Bereich natürlich mit dem erotischen Versandhandel, was immer größer wurde, natürlich ein Geschmäckler hatte, ne?
Na ja, klar. Mhm. Und das andere Geschwisterchen?
Das war noch eine Schwester. Die starb im Zweiten Weltkrieg an einer Krankheit. Mit ihr kam sie nicht so gut zurecht. Die hat Erzieherin gelernt und hat ihre eigenen Erziehungsmethoden so eigentlich für richtig erhalten, konnte auch nicht ganz verstehen, warum Beate so frei groß geworden ist und zum Beispiel versucht, ihr Puppen aufs Auge zu drücken, weil Mädchen ja mit Puppen quasi das Muttersein üben sollten. Also gerade die Erziehungsmethode und das Bild, was man damals auch von Frauen und von Mädchen hatte, vor dem Zweiten Weltkrieg, vor allem aber dann während des Zweiten Weltkriegs, war ja schon sehr, sehr eigen, ne? Und Beate Hus hatte gar nicht gerne mit Puppen gespielt, sondern lieber mit Bären. Also das war nicht so herzlich zugewandt. Da habe ich auch eine lustige Szene im Buch drin, die auch von Beate Hus so mal erzählt wurde irgendwann, dass sie dann die Schwester zwingt sie mit den Puppen zu spielen, steckt sie quasi ins Bad, schließt die Tür zu und dann, ne, hast du mit den Puppen gespielt? Und Beate so ganz brav, ja. Die Schwester macht die Tür auf, Beate haut ab und im Bad befinden sich halt die geköpften Puppen und eine steckt so noch im Klo drin. Das war dann Beates Protest. Also die war schon auch sehr, sehr wild, würde man heute sagen.
Auf jeden Fall. Sie hat dann später ja zur Beruhigung aller trotzdem drei Kinder bekommen und ist Mutter geworden. Und wir gehen mal davon aus, dass sie sehr liebevoll mit den Kindern umgegangen ist, zumindest liebevoller als mit den Puppen. Nochmal ganz kurz zurück, vielleicht einen Schritt zu ihrer Ausbildung. Du hast nämlich auch in deinem Buch über die Zeit auf der reformpädagogischen Schule geschrieben, insbesondere über die Schule am Meer. Was war da so prägend dran an dieser Zeit?
Ich gucke mir immer ganz gerne an, eben, wo kommen die Menschen her, die später so wahnsinnig mutig und herausstechend sind und was prägt neben der Kindheit natürlich auch die Schulzeit, ne? Also wo entwickeln sich die Menschen? Und die Schule am Meer, die reformpädagogische Schule, das war ein Punkt, wo ich wirklich ein bisschen neidisch geworden bin. Das ist so eine geile Schule gewesen. So gegen Ende lässt sich drüber streiten, auch mit Martin Luseke, der die Schule ja auch geleitet hat, wie das dann ausgegangen ist. Gerade hat halt jüdische Lehrer bzw. Lehrerinnen, die eine, die ganz wichtig war, das meiste Geld in die Schule reingebracht hat, gehen lassen, um die Schule zu erhalten. Ja, es gibt auch das Buch Die Schule am Meer von Sandra Lübkes. Genau, mit der habe ich mich auch getroffen im Vorfeld der Recherche und die Sandra Lübkes hat die Unterlagen bekommen, die Originalunterlagen von der Tochter dieser jüdischen Lehrerin, die gehen musste. Und ich durfte darauf zugreifen. Also sie hat mir einige Sachen eben dann gegeben, auch Informationen. Und ich habe in den Archiven, die sich um diese Schulen drehen, natürlich auch weiter recherchiert. Und wenn man das weiß und die Schule am Meer liest, dann entdeckt man zweimal Beates Namen, dass sie da auch erwähnt wird, was mir vorher auch nie aufgefallen ist. Und das war auch sehr, sehr interessant. Und dieses Konzept der reformpädagogischen Schulen, das zeige ich auch während meiner Lesungen, die ich multimedial abhalte. Da habe ich auch Stundenpläne und habe ich auch ganz viele Bilder. Und man begegnet sehr vielen Personen aus der Schule am Meer tatsächlich, weil die halt einfach, die waren halt dann da, ne? Und Beate hat selber auch bei Frau Reiners, dieser jüdischen Lehrerin, eben auch gewohnt in dem Haus damals und war da eben ganz nah dran. Und genau, die, was daran anders war wie heute, zwar die Schüler mussten lernen, selber Meinungen herauszubilden. Sie mussten lernen, zu diskutieren. Im Mittelpunkt stand Kunst und Sport und Kultur. Das heißt, die haben morgens erstmal, ich habe jetzt um 6 aufgestanden, da gab es erstmal Frühsport, meistens draußen. Meistens bis auf den kältesten Winter auch mit Eisbaden verbunden. Dann ging es erstmal in den Unterricht mit Frühstückspausen. Dann wurde Klavier gespielt auch dann in der Frühstückspause, gleich am Anfang auch meistens das gleiche Lied. Und da gab es wieder einen Unterrichtsblock und nachmittags war es eben dann in Werken, also auch mit Holzarbeiten oder die hatten selber Aquarien, Meeresaquarien errichtet, Schüler mit Lehrern und haben eben auch dann Futter für die Fische und frisches Wasser und alles dann eben auch direkt jeden Tag transportiert aus dem Meer eben rein. Also es gab so Arbeitsbereiche, für die man sich melden konnte, Schwerpunkte. Die haben, ich glaube, es waren 13 Nutzgärten angelegt dort vor Ort, also dem Sand abgetrotzt und dem Wind. Also es ist echt eine Leistung gewesen auch. Die haben sich immer weiter gebaut und Martin Luseke war auch sehr bekannt dafür, dass er das Laienschauspieltheater, dass er das gefördert und ausgebaut hat. Und die hatten da die größte Halle auch hingestellt als Bauwerk überhaupt, was es damals gab. Und wäre der Zweite Weltkrieg eben nicht gewesen mit der Schulschließung, dann hätten die das auch, dann wären noch viel mehr Leute von außerhalb gekommen, weil es auch als Zentrum dafür geplant gewesen war tatsächlich. Was Beate da mitgenommen hat, war Selbstständigkeit. Jede Gruppe, die haben sich in solchen Gruppen gefunden und also durften die sich einen Schwerpunkt raussuchen, haben dann in diesen Gemeinschaften auch gelebt, mit den Lehrern zusammen, also im Haus des Lehrers, mit der Familie des Lehrers. Und dadurch entstand eben eine Nähe und ein Vertrauen, was du heute mit diesem autoritären Schulsystem selbstverständlich überhaupt gar nicht hinbekommst, ne? Das ist was ganz anderes gewesen. Und alle sind gesegelt und haben dann zum Beispiel während des Segelns auch Unterricht bekommen in Sternkunde oder auch Mathematik oder also praktisch angewendet vor Ort eben, so wie es eigentlich sein sollte im besten Falle. Und ich glaube, dass sie da auch gelernt hat, über ihre Ängste hinauszugehen und natürlich an ihre Leistungsgrenzen. Und dann merkst du ja irgendwann, auch wenn du Sport machst, sie hat später auch noch irgendwelche Titel abgezogen auf deinen nächsten auf der Odenwaldschule als Sportlerin. Und wenn du an deine Grenzen gehst und du merkst, es geht aber immer noch weiter und noch ein Stückchen weiter, das musst du halt erstmal erfahren. Und das hat sie sehr früh erfahren und in einem Maße und mit Selbstvertrauen. Hat er auch Theater gespielt. Die Schüler haben die Theaterstücke auch mitentwickelt und mitgeschrieben. Das war auch ein Konzept. Also die wurden ernst genommen. Und das gab es damals in dem Zeitalter eigentlich gar nicht. Ne?
Wahnsinn. Ja, klingt sehr, sehr toll. Ist ja immer das, was Katrin und ich hin und wieder mal in irgendeiner Episode, wenn es da dann auch um Schule und Bildung geht, bemängeln, dieser autoritäre Unterrichtsstil. Neben ihrer Karriere als Pilotin hatte Beate auch Kunstflugprüfung abgelegt und als Stuntpilotin gearbeitet. Magst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen?
Sehr gerne. Sie hat ja in Berlin in Rangsdorf die Pilotinnenausbildung gemacht und dazu muss man sagen, sie war privilegiert, weil ohne das Geld ihrer Eltern wäre das nicht möglich gewesen. Und auch da noch so ein kleiner Seitenschlag. Die Frauen mussten mehr bezahlen für die Flugstunden wie die Männer. Das habe ich natürlich auch gerne in den Roman aufgenommen. Also man kann da halt, es gibt natürlich zig Fachbücher über Flug Rangsdorf und auch mit irgendwelchen Listen. Und da habe ich die Mutter auch mal empört eben dann sagen lassen in meinem Roman, ob denn die Frauen dann in der Luft mit Kaffee und Kuchen bewirtet werden oder warum es denn teuer ist. Ja klar, ich meine, die Mutter war ja auch ziemlich schlagkräftig, ne? Sie hat sich ja auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Naja, und,
kannst du noch mal sagen, wo Rangsdorf ist, dass wir uns ein bisschen örtlich auch eingrenzen? Weil ich glaube, sie stammt ja selber aus Flensburg, ne? Und Reformpädagogische Schule am Meer, Nordsee. Und jetzt sind wir um Berlin rum. Habe ich das richtig geografisch erfasst?
Beate ist in Ostpreußen geboren, damals. Bei Kranz lag das Gut Wagenau. Ich habe in meinem Roman auch hinten extra, da bin ich im Verlag auch dankbar, eine Karte, damit man das sehen kann, weil wer kennt denn Ostpreußen? Dass man, ne, ich meine, auch einige Städte vorkommen. Und dann hat sie bei Jüst oben, Nordseeinsel, die Schule besucht. Damals war sie in Odenwald. Das war nochmal ein Stückchen weiter im Süden Deutschlands, das letzte Jahr, weil die andere Schule schließen musste. Und dann ist sie nach Berlin. Und aus Berlin kam die Mutter. Also Berlin war nicht ganz so unbekannt. War sie auch auf Geburtstagsfeiern schon eingeladen von der Verwandtschaft. Und kannte sie nicht sehr gut, aber halt ein bisschen. Und Rangsdorf liegt dann südlich von Berlin. Das war damals ein sehr fortschrittlicher Flughafen, weil wir haben da die Bückerwerke. Das war ja einer, der halt Flugzeuge gebaut hat. Und ich habe echt gestaunt, wo ich darüber auch Bücher gelesen habe, was die für Massen von neuen Modellen und Entwicklungen gebaut haben. In welch kurzer Zeitspanne die sich so wahnsinnig fortschrittlich, ob das jetzt die Bespannung der Flügel war oder die Motoren oder die Anordnung der Sitze. Also die haben Hammersachen entwickelt damals. Und da wundert man sich, dass in dem Bereich oder Automobilindustrie, ne, man weiß ja, dass viele Patente in den Schubladen liegen und ich glaube, da liegen Massen an Patenten, weil das ist, wenn man sieht, wie das damals vonstatten ging, das wird ja jetzt nicht irgendwie zur Ruhe gekommen sein. Die Menschen sind ja nicht plötzlich ausgestorben, die solche Ideen haben, ne? Aber das war schon ziemlich geil. Und dann war das ein Flughafengelände, ziemlich fett, ziemlich groß und direkt daran war wie so ein Restaurant, so ein Treffpunkt, auch mit Gästehaus und auch Wellness und Sportplätzen und direkt an einem See gelegen auch vor Ort. So ein Treffpunkt für Piloten aus der ganzen Welt. Und das Besondere war da in Rangsdorf auch, dass aus dem Ausland auch Piloten dort eben auch die Ausbildung machen durften und auch dann dort waren in diesem Club. Und unter anderem war Heinz Rühmann, der hat seine Privatmaschine da stehen und Elli Beinhorn, die als erste Frau auch die Welt umflogen ist und aber vor allem wegen ihrer Bruchlandung in Afrika noch ein paar Jahre, ich habe ein Jahr davor bekannt wurde und die galt als vermisst und dann hat sie, das ist total spannend auch zu lesen, dann hat sie irgendwo, also erstmal überlebt, den Absturz, hat sich dann irgendwo Mechaniker organisiert, der ihre Maschine wieder zusammengeflickt hat und kam dann Wochen später dann doch heile irgendwo an und das hat natürlich in der ganzen Welt für ein Aufsehen natürlich dann gesorgt. Und Beate Uhse war direkt dann dort, ja, also bei diesen krassesten Leuten, die es damals gab, die für Flug und für alles gesorgt haben. Auch Heinz Rühmann war selber ein Kunstflieger, der auch selber Tricks für den Film auch geflogen hat. Also war auch sehr spannend.
Ach echt? Quacks, der Bruchpilot. Hat er das nicht auch gespielt, da die Hauptrolle?
Genau, richtig, ja.
Ja, genau. Total beeindruckend, ne? Auch nochmal hier die Frage nach der Einordnung der zeitlichen, ne? Wo befinden wir uns jetzt? Ich versuche nicht nur für mich, sondern hoffentlich auch für euch da draußen nochmal so ein bisschen die zeitliche Komponente mit zu bedenken, weil wir kommen gleich auch noch zu einem sehr krassen und einschneidenden Erlebnis für Sie. Aber erstmal nochmal die Frage, in welchem Jahr sind wir oder in welcher Zeitspanne sind wir jetzt ungefähr?
Also die allererste Flugstunde nahm sie am 7. August 1937.
Okay.
Und genau, nochmal. Vorhin stand noch von Kim die Frage im Raum, was mit Kunstflug und mit Stuntpilotin war. Sie hat, also ihr Traum war, Einfliegerin zu werden. Allerdings, die anderen haben studiert, das waren meistens Männer und sie wusste, den Weg will sie nicht gehen, kann sie nicht gehen, bin ich mir nicht ganz klar. Und, oder vielleicht den einfachsten Weg, den schnellsten wollte sie wählen. Und sie hat bei den Bücker Flugzeugwerken, die eben die Flugzeuge gebaut haben, da wusste sie, wenn du da drin bist, dann kannst du da Einfliegerin werden, hat als Praktikantin angefangen. Und darauf gehofft, dass da die Leute, die einfliegen, irgendwie nicht da sind. Und sie hatte recht, weil ich glaube, nach Japan wurden irgendwie 90 Modelle geliefert und der Haupteinflieger musste mit und dann durfte sie einspringen und blieb dann da hängen.
Was ist ein Einflieger? Sorry?
Ein Einflieger ist der ziemlich mutig. Also du hast entweder ganz neue Flugzeugmodelle oder halt einfach nur von einem Modell ein neues Flugzeug da stehen. Da machst du erstmal einen Bodencheck, um zu gucken, funktioniert alles. Und wenn dann alles behoben ist, dann gehst du mit dem Flugzeug in die Luft, aber es ist halt nicht ganz klar, ob es dann nicht vielleicht doch Pannen geben könnte. Und sie war da echt super mutig. Sie hat gewusst aber, dass sie auch als Einfliegerin Kunstflugfähigkeiten braucht, weil das ist ja entscheidend auch in der Luft, dass du halt das Flugzeug einfach abfangen kannst, wenn es trudelt oder solche Geschichten. Du musst ja sicher mit dem Flugzeug umgehen können. Und sie hat dann 2 Kunstflugprüfungen hinter sich gebracht. Und ihr Kunstfluglehrer wurde auch ihr erster Mann übrigens. Und dann wurde angefragt, eben wo sie dort eben bei Rangsdorf war, ob es jemand gibt, der als Stuntpilot arbeiten kann. Und da sie halt von der Statur her klein und zierlich war, konnte sie halt ganz gut, dass sie halt nicht so gesehen wird. Ne? Wenn so ein kräftiger, bulliger Mann da drinnen hockt, dann kann sie den halt nicht wegretuschieren damals in der Zeit. Dann hat sie eben dann tatsächlich bei einigen Filmen mitgewirkt. Das war aber ziemlich problematisch rauszufinden, für welche Filme, weil sie aus dem Alter heraus darüber erzählt hatte und ihre Angaben nicht mit den Unterlagen aus den Filmarchiven übereingestimmt haben. Also sie hat sich an Situationen erinnert, dass sie um Heißluftballons herumgeflogen ist, aber der Film, den sie angab, der hat keine Heißluftballons gehabt zum Beispiel. Mhm. Aber dafür ein anderer. Also dann, ich glaube mal, dass
sie... Das ist durcheinander gemengt, ne?
Genau, richtig, ja. Also es gibt schon Filme, wo es... Also wo sie definitiv geflogen ist, aber die heißen anders wie die sie angegeben hat.
Ja. Genau. Und wie waren die Kriegsjahre, bevor wir jetzt gleich zu der Flucht aus Berlin kommen vor den Russen, was ja auch nochmal eine krasse Geschichte wert ist. Aber was ist während des Kriegs passiert? Was für eine Aufgabe hatte sie da?
Ihr Mann hat auch, ihr Mann, der ist damals auch geflogen. Und zwar hat er eine ziemlich heftige Aufgabe gehabt, wenn feindliche Bomber kamen, dann musste seine Staffel losfliegen, um die abzuschießen, bevor die halt dann bombardieren konnten. Und bei so einem Einsatz kam der tragisch um, und zwar sein eigener Schüler hat ihn auf dem Rollfeld angefahren, sodass seine Maschine explodiert ist. Und er dann, das hat er nicht überlebt, und sein Schüler hat es überlebt, Gott sei Dank, also wenigstens einer. Aber das hat sie, glaube ich, ziemlich den Boden oder den Füßen weggezogen. Sie hatte bis dahin ihr erstes Kind mit ihm bekommen und war aber nur kurz zu Hause. Und jetzt kommen wir wieder in den Bereich der Mutmaßungen und das vielleicht. Aber ich vermute, dass sie da entweder sowas wie eine Depression oder einen Schock oder irgendwas zu verarbeiten hatte. Sie hat sich halt auch gemeldet und ist dann als Überbringungsfliegerin tätig geworden. Sie hätte nicht gemusst, aber sie hat dann eben die Möglichkeit gehabt, ein Kindermädchen zu ordern, was dann auf das Kind aufgepasst hat zu Hause. Und sie hat dann diese Überbringungsjobs gemacht. Und das hört sich immer so locker an, wenn man sich aber ein bisschen in Biografien auch von anderen reinliest aus dem Zeitalter oder auch Filme schaut von damals, was war also Reportagen. Das ist schon krass gewesen, weil sie hat das Flugzeug also von der Halle, wo das produziert wurde, hergestellt wurde, an die Front geflogen und musste dann die Rückreise machen mit den Möglichkeiten, die dann vor Ort waren. Auch teilweise unter Bombenhagel und den absurdsten Umständen, die wir uns wirklich gar nicht vorstellen können. Und das ist
lebensmüde, könnte man sagen, ne? Also im doppeldeutigen Sinne vielleicht auch da.
So hat es sich für mich ein bisschen angefühlt, ja. Ja, auf jeden Fall. Sie hat auch, es gibt immer wieder, das ist auch ganz interessant, immer wieder irgendwelche Sammelbücher oder irgendwelche Werke, die nicht über sie speziell gehen, aber zum Beispiel auch um den Flughafen Rangsdorf, wo dann so ein Kapitel von ihr drin steht, ne? Was du vorher gar nicht weißt. Also du stößt bei der Recherche durch Zufall auf viele Sachen, und ich habe 2 Sachen gefunden, die waren sehr interessant. Das eine war, da ging es um Astrologie. Und sie wurde auch eben über irgendwelche Sternzeichen dann von sich befragt und sowas. Aber das war noch relativ früh, wo sie da interviewt worden ist, wo sie noch nicht so die Beate Use-Story, wie sie dargestellt werden will, im Kopf hatte. Und da habe ich dann auch Details gefunden, die ich ansonsten nirgends mehr gefunden habe. Also wo sie dann auch so ein bisschen mehr Einblick gegeben hat. Und sie hat 3 Unfälle gehabt, und dass sie da einen überlebt hatte mit dem Flugzeug, das war echt ein großes Glück. Also hätte auch anders sein können.
Hm? Ja. Und dann, also apropos Überleben, also den Krieg zu überleben, zumal dann eben mit dieser gefährlichen Aufgabe und dann auch die Flucht, ne, also vor den Russen. Sie war ja eine der letzten, die aus Berlin floh im Grunde genommen, ne? Wie verlief diese Flucht und was waren so die ersten Jahre nach dem Krieg? Das ist eine krasse Geschichte. Erzähl mal.
Ich hätte irgendwie zu jedem so Ostpreußen die Schule am Meer und so Pilotinnenausbildung für jedes ein Buch schreiben können, von der Menge her. Aber sie schreibt selbst, Beate Use, dass sie als Letzte aus Berlin mit einem Flugzeug flüchten konnte. Aber wenn man da eben auch recherchiert, dann sie war die Zweitletzte. Es gab tatsächlich noch eine Pilotin, die nach ihr geflohen ist. Sie beschreibt es aus ihrer Autobiografie und da muss man sich halt dann an diese Fakten halten, weil die halt dann nirgendwo anders mehr auftauchen. Und sie hat dann einen Mechaniker getroffen auf einem leeren Flugplatz. Das ist falsch. Also sie hat einen Mechaniker getroffen, den sie kannte aus ihrer Staffel, auf dem Flugplatz, wo nur noch kaputte Maschinen standen. Und ihnen ist es gelungen, die wieder instand zu setzen. Und also die sind beschossen worden, als sie dann abgehoben sind und hatten das Kindermädchen, das Kind, den Mechaniker und zwei Verletzte eben dabei und sind dann eben raus. Aber damals galt auch tatsächlich die Devise, bloß nicht von den Russen sich fassen lassen. Und die haben sich dann mit der Staffel, die wussten, wo die war, oben an der Küste getroffen. Die waren aber noch ein ganzes Stück östlich, oben an der Küste irgendwo. Und wo genau, müsste ich jetzt selber nochmal nachschlagen. Das Buch schreiben ist schon 2,5 bis 3 Jahre her. und dann meinte eben, wenn ich sogar Beate, lass uns doch weiter Richtung Schleswig-Holstein eben fliehen, so weit wie möglich weg von den Russen, ne, die ja Ostpreußen ja schon überrannt haben zu dem Zeitpunkt und eben Berlin ja schon überrannt haben. Und Beate Use ist damals auch nach Dänemark geflogen als Überbringungsfliegerin in die Richtung und kannte da den kleinen Flughafen, wo sie dann tatsächlich dann auch gelandet sind und dann dort auf die Briten gewartet haben und sich dann halt in Kriegsgefangenschaft haben nehmen lassen. Also weil, ne, die haben das ja auch begrüßt, weil sie wollten ja auch, dass der Krieg endlich zu Ende ist dann damals. Das war ja alles verloren, ne? Schon länger übrigens. Genau, dann das Kind war bei ihr und das Kindermädchen auch.
Und das Kind?
Die durften dann auch früher, also den Menschen wurde dann eben ein Platz zugewiesen, wo sie quasi eine Unterkunft bekommen hatten und das Kindermädchen mit dem Jungen, die sind eben dann auch schon, die durften weg, die durften bereits in der Unterkunft und Beate war noch ein bisschen länger dann dort. Und sie hat einen Unfall, war im Krankenhaus. Das wird in der Verfilmung von Beate auch aufgebauscht, aber ein bisschen falsch dann dargestellt, weil sie dann dort jemanden trifft, der später ihr Hausjurist wird, aber das stimmt nicht. Also der Film hat, der ist gut, bringt noch einige Sachen wahr rüber, aber es gibt einige Sachen, wo du dann später denkst, so, okay, das ist jetzt der Dramatik geschuldet, ne? Naja, und Beate durfte dann auch früher aus der Kriegsgefangenschaft gehen, zu ihrem Kind eben. Und da hatte ich Glück, das war in Praderup, wo sie in einer Schule untergebracht worden ist. Und das war, ich hatte nicht viel am Anfang der Recherche, ne? Ich wusste den Namen der Ortschaft, ich wusste, die waren in der Schule und ich wusste, mit wem sie dann da war, aber mehr hatte ich nicht. Aber durch die Recherche stößt du auf einen, der dann einen kennt, der kennt wieder einen, der den anderen kennt. Und da bin ich auf einen gestoßen, der die Stadtchronik am Schreiben ist. Die ist noch nicht fertig, also er ist da gerade noch im Vorbereiten. Aber er hat genau diese Zeit, die mich interessiert, hat er schon bearbeitet gehabt. Und nachdem ich ihn dann nett ungefähr 20 Mal gefragt habe, ob er nicht doch mir was schicken könnte, hat er mir dann tatsächlich Unterlagen geschickt. Und somit hatte ich tatsächlich in dem Schulgebäude die konkreten Namen der Menschen, die da gelebt haben. Und ich hatte Konflikte, weil er hatte eben auch dann tatsächlich solche Dokumente gesammelt, weil da gab es Lehrerfamilien, die da waren und da wurden eben Flüchtlinge einquartiert. Und der eine war wohl echt ein ziemlich harter Brocken. Und das war in Dokumenten festgehalten und die hatte er alle schon gesammelt und mir netterweise weitergegeben. Und so konnte ich da eben eine Geschichte draus machen mit weiteren Informationen über die Flüchtlinge in Schleswig-Holstein, über die Situation. Also dann trägst halt mehrere Sachen zusammen. Aber das hat mir das Kapitel gerettet. Ansonsten hätte ich das ganz kurz fassen müssen. Aber somit hatte ich dann halt wirklich, wie sagt man so schön, Fleisch, um darüber zu schreiben.
Sehr schön. Wie hat sie denn ihren zweiten Mann kennengelernt?
Sie hat damals schon ihre Firma gegründet gehabt. Auch das wird teilweise, ich weiß nicht mehr genau wo, aber teilweise falsch erzählt. Sie hat bereits die Schrift X herausgebracht. Das war Aufklärungsschriften. Und zwar hat sie gemerkt, dass Nachbarinnen schwanger werden. Und damals durftest du legal abtreiben, wenn du vergewaltigt worden bist. Aber auch das nach vielen peinlichen Befragungen und vielen, vielen Gängen zu den Behörden. Und wenn du halt nicht vergewaltigt wurdest, dann hast du halt die Möglichkeit gehabt, das illegal abtreiben zu lassen. Und man weiß ja, dass da auch viele gestorben sind dabei. Und dann, ne, es gab keine Kondome. Das war eben ein Grund dafür, warum das eben dann vorkam. Und viele Soldaten kamen halt aus den Kriegsgefangenschaften nach Hause. Und wenn man sich freut, seinen Mann nach ein paar Jahren noch wieder zu sehen, dann geht man dann auch mal miteinander ins Bett. Ne? Und wenn du keine Kondome hast, dann der ist halt doof. Und sie hat dann die benannte Schrift X.
Und die Wirtschaftslage war jetzt ja auch nicht die beste, ne? Deswegen war es ja auch so dramatisch, schwanger zu werden und Kinder zu bekommen, weil die Versorgung so knapp war.
Absolut, ja. Also wie willst du in eine Welt Kinder reinsetzen mit gutem Gewissen, wo du selber nichts zu essen hast? Also ja, ja.
Genau.
Das denke ich absolut. Und dann hat sie sich daran erinnert, das ist jetzt interessant, weil in ihrer Autobiografie, wo man weiß, sie wusste, was sie schreibt, wie sie wahrgenommen wird, dazu nachher vielleicht nochmal was, da hat sie halt geschrieben, dass sie sich erinnert, wie ihre Mutter ihr damals von der natürlichen Verhütungsmethode die fruchtbaren Tage zu zählen oder beziehungsweise auszurechnen erzählt hat, die Knaus-Orgino-Methode. Und in ihrer Autobiografie schreibt Beate, dass sie dann in die nächste Bücherei mit dem Fahrrad gefahren ist, was dann locker mal 40, 50 Kilometer sein konnten. Also die ist unheimlich viel Fahrrad gefahren. Ging ja auch nicht anders damals. Und hat dann die Hintergründe nochmal zusammengetragen und dann eben rausgebracht, zuerst kostenlos verteilt. Da kam immer mehr und die wollten die Tage ausrechnen lassen. Dann hat sie halt gedacht, wenn hier in diesem Kaff schon so viele Frauen ein Bedürfnis haben, was ist denn dann erst in den Städten? Und aus der Not heraus, sie hatte ja auch kein Geld, hatte sie die Idee für halt für echt wenig, das zu verkaufen und zu vertreiben und dadurch eben Einnahmen zu generieren. Und dann lernt sie erst auf Sylt, wo sie auch oft hingefahren ist, auch mit dem Fahrrad, mit dem Kind hinten drauf, an einem Nacktbadestrand lernt sie da Ewe kennen. Ernst Walter Rotermund, eben genannt Ewe. Und der war gerade frisch geschieden. Tatsächlich hatte zwei Kinder. Und die wurden später auch ihm zugesprochen. Denn Beate hat selbst nur zwei Söhne auf die Welt gebracht. Aber Ewe brachte eben dann einen Jungen und ein Mädchen mit rein in die spätere Ehe dann. Genau, da lernt die sich kennen.
Am Nacktbadestrand. Ich habe beim Nachhören unserer Folge, Stichwort Nudistencamp, ich hatte es vorhin angeteasert, ja auch gesagt, oder haben wir erzählt, dass Beate eine Nudisten, also dass sie dem Nudismus zugewandt war, mit anderen Worten, sie hatte mit Nacktheit überhaupt kein Problem, was ja auch, und da kommen wir jetzt gleich zu dem prüden Nachkriegsdeutschland, dann auch ihr geholfen hat zu sagen, okay, lass uns mal, also das eine Thema ist ja Verhütung, aber das andere Thema ist ja Sexualität, ne? Also der Akt, der Geschlechtsakt nicht nur als wir machen jetzt Kinder, sondern dass man da auch Freude dran haben kann, ne? Magst du noch ein bisschen erzählen, vielleicht auch zu der Aufklärungsarbeit, also Stichwort Ehehygiene, über das verhütende Element hinaus?
Sie bekam viele Briefe damals, was sie immer schon gemacht hat, und es war intuitiv, sie hat mit ihrem realen Namen geworben und später eben auch ausgebaut als PR-Marke. Man kann auch sagen, sie war die erste, eine der ersten auf
jeden Fall. Personal Brand.
Genau, entweder die erste, mindestens eine der ersten, die eben Personal Marketing gemacht haben. Sie war auch in Amerika ein paar Mal, hat sich da auch dann schulen und weiterbilden lassen auf verschiedensten Bereichen, auch Mitarbeiterführung etc. Aber genau, sie hat also Anschriften bekommen, als sie ihre persönliche Adresse angegeben hatte, und das waren dann so lustige Dinge wie, kommt das Kind durch den Bauchnabel zur Welt oder werde ich durch Küssen schwanger? Das ist jetzt ein sehr großes Thema, weil es herrschte nach dem Zweiten Weltkrieg eine wahnsinns Brüderie, ich würde gerade sagen konservative Brüderie, aber keine Brüderie, noch konservativer sein. Also es war alles sehr brüde und sehr konservativ. Und man sprach über solche Sachen nicht. Und die Jugend, die war überhaupt gar nicht aufgeklärt. Ne? Das war echt eine Tragödie. Das war ein Punkt. Der andere war, die Scheidungsrate nach dem Zweiten Weltkrieg war so hoch wie nie. Hatte auch mehrere Gründe. Das eine war, dass natürlich, wie auch Beate mit ihrem ersten Mann, der einberufen wurde, da hat man damals schnell geheiratet. Bei Beate war das schon geplant gewesen zu heiraten, aber andere, ne, der Mann, man weiß nicht, ob man ihn jemals wieder sieht, und dann heiratet man eben in dieser Kriegsehen und dann kommt er zurück und dann merkt man halt.
Stark traumatisiert.
Das ist der nächste Punkt. Welten prallten aufeinander nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Rollenbild der Frau war vor dem Zweiten Weltkrieg ein komplett anderes. Wenn man sich die Werbung anschaut, die damals gelaufen ist, dann war die Frau dafür da, den Mann, nachdem er von der Arbeit nach Hause kommt, zu massieren. Das Essen muss dastehen. Du bist wirklich total hübsch, adrett, geschminkt, als würdest du eigentlich auf den Ball gehen, und bist für den Mann einfach verantwortlich, dass es ihm gut geht. Das war deine Aufgabe. Na, wirklich Küche, Kind. Gab da sogar drei Ks, sondern das dritte K.
Kirche.
Kinder, Küche, Kirche. Das ist doch von Dario Fo und seiner Frau immer auch, ich glaube, ein Theaterstück.
Genau. Und während des Zweiten Weltkriegs mussten sich die Frauen, ob sie wollten oder nicht, emanzipieren. Der Mann war ja nicht da und sie mussten dafür sorgen, also ganz platt, dass das Essen auf dem Tisch stand, dass sie überlebt haben. Später Trümmerfrauen nochmal als Schlagwort. Ich meine, das war ja eine krasse Hausnummer. Und der Mann kam, wie du gerade schon meintest, Kim, traumatisiert zurück. Der war körperlich gebrochen, er war seelisch gebrochen. Und selbst wenn er wollte, kam er in seiner Rolle gar nicht mehr richtig rein. Dann ist eine Entfremdung hat stattgefunden zwischen dem Mann und seinen Kindern. Und die Frau, die mit den Kindern viele Jahre verbracht hat und sehr eng geworden ist, in vielen Fällen, ne? Und die hat dann so einen Mann an der Seite, der versucht, autoritär die Kinder dann klein zu machen. Also ich verallgemeiner jetzt sehr stark.
Ja, ja.
Und also das sind überall sind Risse zu spüren, teilweise sehr enge Risse. Und in diesen Bereich kommt jetzt Beate Uhse rein und versucht, die auch tatsächlich zu kitten. Sie hat so Kataloge rausgebracht, das hat sich also alles aufgebaut über Jahre natürlich. Aber in diesen Katalogen, wo sie ihre Produkte anbietet, ne, das ist Aufklärungsbücher, auch wie funktioniert es, schwanger zu werden, wie sieht der Körper aus, ne, also wirklich ganz simpel. Und dann gibt es natürlich Kondome, später gibt es dann die, also auch Vibratoren und solche Geschichten, auch wenn Männer nach Hause kommen und auch einfach gar nicht mehr können, ne, und Prothesen werden die genannt am Anfang übrigens, als medizinische Produkte verkauft. Alles auch unter dem Deckmantel und auch unter dem Naming der E-Hygiene. Es ging darum, die Ehen einem Bestand zu behalten. Und neben diesen Produkten, die in ihren Katalogen angeboten worden sind, womit sie ihr Geld gemacht hat, daneben hat sie eben unheimlich viel Material kostenlos zur Verfügung gestellt, indem sie eben informiert. Also da habe ich auch einige mir gezockt über eBay für viel Geld, aber die gibt es immer noch zu kaufen tatsächlich. Und da steht zum Beispiel drin, wie funktioniert die Frau? Und zwar ein bisschen, es gibt halt verschiedene Erregungskurven. Beim Mann und beim Frau sind die halt unterschiedlich. Und da wird dem Mann also erklärt, dass die Frau halt nicht nur, wenn er ruft, hey, Zeit fürs Bettschatz, dass sie halt dann gleich willig dasteht und sagt, hey, yay, ich hab Bock. Sondern dass sie halt vielleicht auch erstmal ein bisschen mit Vorspiel und was es eben so alles gibt, vielleicht erstmal auch dann eben in die richtige Stimmung gebracht werden will. Und andererseits bezieht sie auch Position für den Mann und erklärt der Frau, was während des Kriegs passiert ist, also jetzt nicht, was im Krieg passiert ist, aber dass er halt nicht mehr der gleiche ist wie vorher und dass man da eben auch Nachsicht haben muss. Also sie spielt wirklich auf beide Ebenen an und das sind jetzt nur zwei Beispiele rausgerissen. Und das ist alles kostenlos in dem Katalog und es ist fast die Hälfte, wo sie wirklich Sachen kostenlos einfach unter die Menschen schreibt. Und diese Schrift X mit der natürlichen Verhütungsmethode, die fruchtbaren Tage auszurechnen, das ist irgendwann halt ausgelutscht, also kennt man. Aber für die, die es noch nicht kennen, auch das bringt sie kostenlos in diesen Katalogen dann später mit rein, tatsächlich auch. Und das ist natürlich auch eine Werbestrategie, könnte man sagen, ne? Du lockst sie damit an und du köderst die und baust da schon mal ein Verhältnis auf. Trotzdem ist es kostenlose Information, die sie damals verteilt hat.
Mhm.
Und jetzt komme ich zu einem Punkt, wo ich mich ein bisschen ärgere, auch heutzutage. Wenn wir über den Aufklärer der Deutschen, der Nation reden, dann hört man einen Namen und das ist Oswald Kolle. Aber Beate Uhse war viele Jahre vorher bereits da direkt am Ball und hat Aufklärungsarbeit gemacht. Und ich bin irgendwo bei einer Quelle auch draufgestoßen, dass sie sogar mal für kurze Zeit Oswald Kolle mal angestellt hat, als der mal arbeitslos war.
Krass. Das ist ja eine geile Geschichte.
Genau.
Mhm. Umso schlimmer, dass man ihn als denjenigen dann nach vorne stellt. Ne? Wie kam das an im Nachkriegsdeutschland? Eine Frau, die das Beste im Sinne, nämlich Ehehygiene, ne? Also Freude, Intimität wieder auch zu haben nach den Kriegsjahren. Wie kam das an, dass die sich da so hervortat mit aufklärerischen Schriften etc.?
Ich glaube, da musste echt verdammt viel an ihr abprallen. Also sie wollte später, nachdem sie schon eigentlich ein Standing in der Stadt Flensburg hatte, das ist dann von Praterup nach Flensburg gezogen später, wollte sie gerne in den Tennisverein aufgenommen werden. Und das wurde ihr dann nicht genehmigt, die wurde nicht aufgenommen, sie wollte man dann nicht haben. Also es war schon was Schmuddeliges, was sie macht. Und man darf auch noch dazu sagen, dass es auch eine Zeit war nach dem Zweiten Weltkrieg, wo der Mann immer noch entschieden hat darüber, ob die Frau arbeiten gehen darf und was die Frau arbeitet. Ne? Da habe ich auch eine Mitarbeiterin dann an ihre Seite gestellt, die heiraten wollte und Bedenken hatte, dass sie noch länger bei Beate arbeiten konnte. Und Ja, also sie hat es da schon verdammt schwer. Wurde auch echt blöd angemacht. Wobei die Presse mit der Zeit hat Beate wirklich gelernt, mit der Presse sehr gut umzugehen. Die Beate hat sie gefüttert, ne, auch Bild-Zeitungen und auch die lokale Presse. Sie hat ja auch viele Steuer die Stadt, in die Stadt reingebracht eigentlich, ne? Sodass sie, ja genau, was das hier cool ist, die wurde ja über 2000 Mal angezeigt und stand 400 Mal vor Gericht. Und damit hat sie gespielt und zwar ganz bewusst. Sie hat eben, wenn sie einen Gerichtstermin hatte, wurde das in der Presse schon erwähnt, ne, Beate Uhse angezeigt wegen Kondome haben Loppen, ne, zum Beispiel, ganz platt. Oder darf sie Kataloge ungefragt in die Briefkästen stecken? 18-Jährige, ne, was ist denn damit? Oder bla bla, Bücher wurden ständig verboten, die sie im Sortiment hatte. Ne? Und das hat sie ganz bewusst auch wirklich gewollt, dass es die Presse bringt, weil sie wurde bis auf einen Fall immer freigesprochen. Ich meine, was gibt's für eine bessere Werbung als dann, ne? Freispruch, Beate Uhse. Und das war schon cool. Als es sich von Eva hat scheiden lassen, das ist eine lange Geschichte, da hatte sie mal kurz einen ziemlichen Drast auf die Presse, weil Eva jetzt die Presse mit Details gefüttert hat, die sehr schmutzig waren, auch nicht immer gestimmt haben. Und da ist die Bild-Zeitung auch ziemlich drauf abgefahren und hat das alles abgedruckt. Da hätte sie sich eigentlich gewünscht, dass die ihr ein bisschen treuer gewesen wäre, ne?
Okay. Ja. Wie hat es sich weiterentwickelt? Ich würde sagen, wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Normalerweise sind wir immer bei 45 Minuten, aber es ist so spannend, was du zu erzählen hast. Und du hast wirklich, wirklich tief recherchiert. Wir sind richtig beeindruckt, Charlie. Also pick dir noch mal ein paar Punkte heraus, die du gerne noch mal mit unseren ZuhörerInnen teilen möchtest.
Was sehr cool war noch, das ist, dass sie halt auch Ideen, die sie aus Amerika teilweise mitgenommen hat, in Deutschland umgesetzt hat. So hat sie die Werfe, also wirklich den Mut auch gehabt, den allerersten Sexshop der Welt eigentlich in Flensburg zu eröffnen. Und es gibt so diese Stellen, die habe ich mir auch rausgepickt und im Roman eben dann natürlich mit reingemacht, auch die Diskussion bei ihr im Unternehmen, weil es natürlich viele Gegenstimmen auch gab. Einer stand anscheinend bei dem Thema hinter ihr, aber die hatte da eine echt coole Idee, wie sie das umgesetzt hat. Das verrate ich ja auch noch. Ich verrate nicht die anderen Sachen, aber das ja. Sie hat nämlich die Idee gehabt, also sie oder einer der Mitarbeiter, das direkt vor Weihnachten zu machen. Weil dann sind die Leute natürlich alle sehr harmonisch.
Kauffreudig.
Genau, richtig. Und dann werden dann keine Scheiben eingeschmissen, nichts angezündet und nichts verschmiert. Und es hat geklappt. Und das hat sich ja bis zu den Insolvenzen, die ja dann später kamen, auch wirklich dann ziemlich durch Deutschland durchgezogen, die Beate Uhse Shops. Mhm. Und genau. Also es hat sich, was sie noch gemacht hat, ist, dass sie ein riesengroßes Gebäude gebaut hat. Das nennt man Flensburg Sechseck, obwohl sie, ich glaube, nur 5 Ecken hat, wo sie alles unter ein Dach und Fach gebracht hat. Das Interessante ist, dass sie das bei den Bücker Flugzeugwerken eigentlich kennengelernt hat, weil da war auch ein Vorteil bei denen damals, das habe ich auch da dann auch wirklich dann auch erwähnt, wo sie als Jugendliche dann dort ist, habe ich das mal zur Sprache gebracht zwischen den Chefs dort, ne? Wie praktisch ist, dass man die Fehler gleich beheben kann, weil alles unter einem Dach ist. Und sie macht das später auch. Also alles, was sie hat einen Verlag. Sie hat einen Tissu-Hersteller, sie hat pharmazeutische Leute, die irgendwelche Cremes oder irgendwas machen. Das alles hat sie dann später unter ein Dach mit Marketing und Versand, Vertrieb, alles dahin gebracht. Und
Respekt.
Davor hatte sie wirklich lange Fahrwege. Ich weiß gar nicht mehr, waren das 4 oder 5 Stellen, musste sie in Flensburg abfahren. Und ich bin das alles abgelaufen bei der Recherche. Das hat auch wirklich auch Steigung gehabt. Das dachte ich gar nicht, dass es da oben so viel Steigung gibt
im Flachen. Das fast platte Land.
Ja, ja, eben dachte ich, aber da ich bin dann schnaufen gekommen. Also, und genau, das spart natürlich Zeit und dadurch natürlich auch Geld und macht die Dinge auch einfacher. Und es kann natürlich ein Zufall sein, dass sie das dann auch gemacht hat oder einfach der logische nächste Schritt, aber es ist natürlich eine schöne Parallele zu dem Anfang von ihrer ganzen Geschichte eben auch. Und was sie sehr schlau gemacht hat, ich glaube, das musst du auch machen, du investierst deinen Gewinn in die neuesten Maschinen. Sie hat als einen der ersten auch einen riesengroßen Computer gehabt, wo du das mit der Adressen eben dann automatisieren konntest. Und das war sehr beeindruckend. Also andere hätten gedacht, jetzt ne, geh nicht wieder in Vorleistung, nimm keinen Kredit auf. Kredite aufzunehmen, übrigens unheimlich schwierig für sie. Hat sie am Anfang gar nicht bekommen, natürlich, für so ein Schmuddelgeschäft. Später dann bestimmt schon. Aber sie hat immer investiert und hat nach vorne geschaut und hat auch zum Beispiel die Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt. Man sagt auch, also mit denen, denen ich gesprochen habe, dass sie eine sehr warmherzige Frau gewesen ist und sehr fürsorglich. Sie hat, wenn sie reinkam in ihr Unternehmen, immer erst persönlich mit den Leuten gesprochen und darauf geachtet, dass sie innerhalb von einer Woche oder von ein paar Tagen wirklich mit jedem ein paar persönliche Worte gewechselt hat. Und das war schön zu hören. Also ja, muss eine tolle Frau gewesen sein. Das hat mich nämlich auch geärgert zum Abschluss. Es gibt eine Biografin, die hat nämlich herausgehoben, dass Beata alles nur gemacht hat, um damit Profit zu machen, dass sie halt eine durchtriebene Geschäftsfrau war. Und das glaube ich auf keinen Fall. Also die Wege am Anfang waren ganz anders. Und wenn man dann hört, obwohl sie dann wirklich eine mehrfache Millionärin war, dass sie dann immer noch wirklich darauf geachtet hat, wie es den Mitarbeitern geht und diese Nähe immer gesucht hat. Sie war am Schluss mit ihrer alten Haushälterin immer noch verbunden und befreundet, hatte sie immer noch besucht, obwohl die schon in Pension war. Die wohnte halt so eine Straße irgendwie weiter. Sie war ganz nah dran, bodenständig. Das trifft es eigentlich. Mhm. Sie hat auch noch bis ins hohe Alter selber Gartenarbeit gemacht und hat dann auch in das Unternehmen immer wieder dann Zucchinis oder Sachen mitgebracht und dann kostenlos eben verteilt, weil sie auch so viel im Garten hatte. Also sehr niedlich.
Was für schöne Anekdoten. Und einmal mehr kann ich dieses Wort gebrauchen, was wir in unserer Folge 4 auch häufig verwendet haben, Kim, nämlich beeindruckend. Also viele überraschende Dinge auch, die wir heute wieder erfahren haben über diese Frau, deren Name eben eine bestimmte, also ne, in einer bestimmten negativ formuliert Ecke steht. Nämlich, du hattest eben auch das Wort Schmuddelecke genannt. Und da ist so viel mehr, was sich auftut um diesen Namen, um diese Frau, die auch unglaublich smarte Unternehmerin war. Ne? Also auch das nochmal ein wirklich wichtiger Hinweis zum Schluss.
Vielleicht noch einmal ganz kurz die Frage, weil sie war ja eine starke Unternehmerin und die Insolvenz hatte sie, glaube ich, nicht zu verantworten, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ich habe unsere Episode leider nicht gehört gehabt, sondern dachte im Vorgespräch mit Chai dachte ich so, oh Bombe, da kann ich eigentlich ganz viel zuhören.
Mit der Insolvenz, das weiß ich gar nicht. Ich habe 1972 aufgehört, weil 1975 werden die Pornos in Deutschland legalisiert und da wollte ich nicht mehr mit rein. Es gab da einige Gerüchte auch, warum, weshalb, wieso, wer war eigentlich daran schuld und da geht es um Persönlichkeitsrechte, weil zwei Söhne von ihr noch leben, ne? Und nur aufgrund von Vermutungen hätte ich da jetzt nicht den Handlungsstrang weitertreiben können. Und vor allem finde ich halt auch, dass es mit ihr als Person nichts mehr zu tun hat. Das geht, ne? Da wird die Frau wieder zum Objekt und ist nicht mehr das Subjekt. Und da geht es nicht mehr um den Kampf für die sexuelle Gleichberechtigung, in meinen Augen. Sie hat sich dann mit zwei Punkten, hat das irgendwo mal erklärt. Aber ja, also eher nicht. Und mit der Insolvenz, das kommt eben dann erst noch viel später, aber da bin ich schon draußen. Die Firma wird aufgeteilt, noch zu ihren Lebzeiten. Sie übernimmt mit einem der Söhne einen Bereich und die anderen beiden Söhne übernehmen den anderen Bereich. Die Tochter ist da schon in Südafrika, die Adoptivtochter. Und adoptiert ist sie nicht. Das ist ja das Stiefkind, die Stieftochter, genau richtig. Die ist ja schon weg. Und ich weiß gar nicht, in welchem Jahr die erste Insolvenz dann greift. Aber es gibt zwei, aber es gibt noch einen Teilbereich des Unternehmens, was noch existiert mit der Enkelin tatsächlich unter der Leitung. Mhm.
Und jetzt aber zum Schluss, wie heißt dein Buch? Wo kann man noch mehr erfahren über Beate? Ne? Du hast ja.
Verrate ich jetzt nicht. Das kam bei Trömer raus, das heißt Seid nett aufeinander, Roman nach dem abenteuerlichen Leben der Beate Ruse.
Wie schön. Nochmal vielen Dank, Charlie, dass du mit uns auch hier einen Teil oder Einblicke in dein Buch gewährt hast, in dieses wundervolle Leben auch und spannende und auch manchmal sehr harte Leben von Beate Ruse. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Ganz, ganz lieben Dank auf jeden Fall.
Von mir auch.
Ja. Und ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dich an uns gewendet hast. Wir haben am Anfang ja auch immer noch den Hinweis gegeben. Wir sind stets bemüht, was Fakten angeht und dann natürlich auch total dankbar, wenn sich jemand wie du meldet. Eine Hörerin in dem Fall, die noch mal viel, viel mehr Ahnung hat, als wir das auch leisten können natürlich. Und deswegen ist es umso toller, dass du hier warst. Und an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns natürlich gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen.
Genau, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Starke Frauen.
Genau.
Bleibt stark und inspiriert.
Auf jeden Fall. Ganz liebe Grüße. Bis
tschüss.
Dann.
Tschüss. Ja, habt euch lieb. Tschüss.